Ja, ganz vielen lieben Dank, Francie, und schönen guten Morgen hier aus Hannover. Vielen Dank, dass Sie sich eingewählt haben. Wie üblich führt unser Finanzvorstand, Dr. Jan Wicke, Sie jetzt durch das Geschäftsergebnis der Talanx-Gruppe bis zum 30.09.2022 und steht Ihnen danach auch sehr gerne für Fragen zur Verfügung. Die gesammelten Unterlagen, Pressemitteilungen und Präsentationen müssten Ihnen seit 7:30 Uhr vorliegen. Die haben wir per Mail verschickt oder Sie finden sie auf unserer Webseite talanx.com. Jan, wenn du beginnen magst.
Ja, danke, Andreas. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite und danke, dass wir so früh zu unserem Earnings Call hier dazugekommen sind. Wenn wir jetzt gleich in die Zahlen einsteigen, würde ich eine Sache vorweg schicken. Was sind so die drei Kernbotschaften für unsere 9 Monatszahlen? Erstens, wir wachsen sehr stark und sehr erfreulich, nämlich insbesondere in den harten Märkten. Zweitens, die Industrieversicherung steigt stärker zum Profit der Primary Insurance Group 3. Und drittens, wir bestätigen ausdrücklich trotz der großen Großschadenbelastung unsere Earnings Guidance. Also das heißt, wir erwarten ein Jahresergebnis zwischen 1 Milliarde 50 und 1 Milliarde 150. Wenn wir dann ein bisschen weitergehen, auch mal in die Zahlen was tiefer einsteigen, dann sehen Sie erstmal bei unserer Topline, also bei den Umsätzen, die ja unter IFRS 4 noch als Gross Written Premium oder gebuchte Bruttobeiträge gemessen werden, einen Anstieg um 18,5% auf 41,7 Milliarden. Das sind jetzt, also wenn man es sauber rundet, sind 6,5 Milliarden mehr Prämie als vor einem Jahr. Und natürlich sind da Währungseffekte drin, aber selbst wenn man diese Währungseffekte bereinigt, dann haben wir ein Wachstum von 14%. Also was sehr, sehr stark ist. Und dieses Wachstum wird von 3 der 4 Geschäftsbereiche getragen. Und das führt auch dazu, dass wir unsere Wachstumsaussichten für das gesamte Jahr nach oben anpassen. Wir erwarten jetzt für das gesamte Jahr mehr als 50 Milliarden Euro Prämieneinnahme. Das wird ein neuer Rekord in der Talanx-Geschichte sein. Das hatten wir noch nie. Und währungsbereinigt, was ja auch noch eine wichtige Kennzahl ist, um das Wachstum zu beurteilen, mehr als 10% oder 10 oder mehr Prozent Wachstum. Das hängt ein bisschen auch von der Dollarkursentwicklung ab. Wir wachsen aber nicht nur in der Topline, sondern auch in dem, was unterm Strich bleibt, und das ist die Bottomline. Sie sehen hier ein Wachstum gerundet von 9%, genau sind es 8,6%, von 723 auf 785 Millionen Euro. Und das, obwohl, und das werde ich nachher noch vertiefen, wir in besonderer Weise von der Großschadenlast betroffen waren in den ersten 9 Monaten, so wie wir das auch bisher noch nicht erlebt haben, aber dazu nachher noch ein bisschen mehr. Hervorzuheben ist noch ein kleiner Punkt, den wir hier im Headquarter der Talanx gerne hinweisen. Corporate Operations ist mal deutlich besser. Ein bisschen sieht man das auch im Ergebnis. Das ist der zweite Bullet-Punkt, den Sie dort eben sehen. Aber die wichtige Nachricht ist dann nochmal die Earnings Guidance, also unser Ausblick, den wir unverändert lassen in der beschriebenen Spannbreite. Die Profitabilität hat sich deutlich verbessert von 9,2% Return on Equity, also Eigenkapitalrendite, auf 11,5%. Das hat zwei Ursachen. Die eine Ursache ist, dass wir uns wirklich operativ verbessert haben. Die zweite Ursache will ich aber hier nicht verschweigen. Die hängt mit dem sogenannten Accounting Mismatch unter IFRS 4 zusammen. Unter IFRS 4 wird die Aktivseite komplett zu Marktwerten oder weitestgehend zu Marktwerten bilanziert, und auf der Passivseite haben wir sehr starre Bewertungsmuster. Und das führt bei steigenden Zinsen dazu, dass die Aktivseite im Wert sich vermindert und die Passivseite ja ökonomisch auch, aber es wird eben in der Rechnungslegung nicht gezeigt. Das führt dann zu einem geringeren Eigenkapital, und das wiederum ist gut für diese Kennzahl Return on Equity. Aber damit Sie jetzt nicht den Eindruck entwickeln, dass das nur Accounting ist, was Sie hier sehen, wir wären auch auf knapp unter 10% Return on Equity gestiegen, wenn man diesen Zinseffekt, der sich im sogenannten Other Comprehensive Income, was exkludiert, das gucken wir uns natürlich auch an. Wenn wir jetzt ein bisschen Ihnen mal noch einen Überblick geben, wie setzen sich denn die Prämien der Talanx-Gruppe zusammen, dann sehen Sie hier einen 60-40-Split oder 39-61-Split, also 61% der Prämien kommen über die Hannover Rückrhein, 39% von der Primary Insurance, und innerhalb der Primary Insurance ist das klar das stärkste Segment Industrial Lines. Das hängt auch mit der Global Specialty zusammen, die da drin ist und stark wächst. Das zweitstärkste Segment ist Retail International und das drittstärkste Segment ist HDI Deutschland. Und insgesamt sehen Sie hier, also das ist auch sehr schön gewachsen, die Primary Insurance, deutlich über 16 Milliarden Prämien nach 9 Monaten, ein sehr gutes Ergebnis. Vielleicht hier an der Stelle noch ein kleiner Ausblick, was wird sich unter IFRS 17 ändern, dann wird diese Reihenfolge noch pointierter werden. Also die Industrieversicherung wird einen noch größeren Anteil in der Primary Insurance ausmachen und Retail International wird relativ stärkeren zweiten Platz und Retail Deutschland einen dritten Platz halten. Warum? Woran liegt das? Retail International verliert ein bisschen Prämieneinnahmen also bei der Übersetzung in Insurance Revenue, weil dort Lebensgeschäft in Italien, in Polen, die Sparanteile werden nicht mehr als Umsatz gezählt drin ist und HDI Deutschland verliert deutlich an Prämien, weil HDI Deutschland ja zu 75% aus Lebensgeschäft besteht und da natürlich die Investmentkomponente eben entsprechend stärker ausgeprägt ist. Soweit einfach mal ein Überblick, wo kommen unsere Umsätze her und da sieht man schon, das ist gut diversifiziert und jetzt kommen wir zu den Ergebnissen, also was bleibt in der Bottomline hängen. Und da ist es so, dass wir in den ersten 9 Monaten, was natürlich auch mit der Großschadenlast zusammenhängt, 44% unseres Ergebnisses aus der Erstversicherung ziehen konnten. Hier ist die Reihenfolge der Erstversicherungsergebnisbeitragen ein bisschen anders. Hier ist Retail International, die seit langem immer sehr stabile Ergebnisse liefert, weiterhin auf dem ersten Platz. Industrieversicherung deutlich verbessert gegenüber dem Vorjahr auf dem zweiten und dann HDI Deutschland auf dem dritten Platz. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen in die Details, dann würde ich Ihnen, wie versprochen, gerne ein bisschen Farbe geben in Bezug auf die Großschadenbelastung in dem Jahr. Wir hatten in den ersten 9 Monaten 1,867 Milliarden Euro Großschadenbelastung. Und das sind 480 Millionen mehr, als wir ursprünglich angenommen haben in unserer, wir machen ja eine Großschadenplanung, also so und vergeben dann anteilige Großschadenbudgets. Also 480 Millionen, das entspricht etwa 2% unserer Combined Ratio. Also wirklich ein signifikantes Überschießen dieses Budgets. Und es sind zwei Punkte, die Sie auch eingekringelt auf der Folie, auf der Seite 7 eben sehen, auf die ich besonders hinweisen möchte. Zum einen ist da der Hurricane Ian, der zu 278 Millionen bei der Hannover Rück und zu 72 Millionen bei der Industrie im Nettoergebnis belastend wirkt, in der Summe 350 Millionen. Wenn man jetzt mal unseren Marktanteil in Florida sieht, dann sind wir damit sehr gut weggekommen und das hängt damit zusammen, dass wir seit langem die Preise mit den Preisen in Florida nicht ganz zufrieden sind und deshalb das Ganze untergewichtet haben. Jetzt können Sie natürlich die Frage stellen, warum seid ihr dann nicht komplett raus? Man ist häufig noch über Gesamtportfolien, die nicht nur Florida beinhalten, dort dran beteiligt. Und das ist dann halt unser Teil dieses gewaltigen Schadens, der dort entstanden ist, den wir zu tragen haben. Und zum Zweiten ist, dass die Ukraine mit 361 Millionen, das ist ein Man-Made Loss, ich glaube, wir sehen es alle miteinander jeden Tag in den Nachrichten, und hier haben wir unsere sehr konservative Reservierung fortgesetzt. Wir haben Folgendes gemacht gegenüber dem zweiten Quartal, alle berechtigten Schadenmeldungen haben wir einfach oben drauf geschlagen, und so wie ich Ihnen nach dem zweiten Quartal berichtet habe, dass der weit überwiegende Teil dieser Reserve, sogenannte IBNA-Reserven, incurred but not reported, jetzt also Schäden, von denen wir annehmen, gerade auch nach den Bildern aus den Medien, dass sie schon eingetreten sind, dass sie aber noch nicht berichtet worden sind, das ist der weit größte Anteil dieser 361 Millionen Schäden, womit wir auch relativ zu unserem Wettbewerb, das wissen wir, wir haben es auch intern diskutiert, sehr konservativ ist, aber das ist ja unsere Art, das kennen Sie ja auch von uns. So in der Summe führt das eben zu dieser deutlichen Großschadenüberschreitung. Gibt es sonst noch was man aus den Großschäden rauslesen kann? Meines Erachtens ja, wenn man mal den Krieg extrahiert und dann sieht die anderen Top-Großschäden, also den Hurricane Ian, die Fluten in Florida, die Stürme in Europa zu Jahresbeginn, insbesondere die Deutschland auch getroffen haben, oder den Sturm in Frankreich, dann sehen wir schon einen Anstieg der klimabedingten Schäden. Einmal mehr. Also insofern soweit hier der Überblick. Wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen in die Segmente, dann kommen wir zuerst zur Industrieversicherung. Jetzt möchte ich ein paar mehr Details zur Industrieversicherung eben geben. Ich fange wie immer mit dem Wachstum an. Sie sehen jetzt hier erstmal ein sehr, sehr schönes Wachstum in der Industrieversicherung, das nicht 18% über 9 Monate und 20% über im dritten Quartal Standalone eben ist. Und wie in den Vorjahren auch, trägt insbesondere die Specialty Business, also die HDI Global Specialty, besonders zu diesem Wachstum bei. Aber auch das übrige Geschäft wächst sehr, sehr schön. Im Retail International Geschäft haben wir ein Wachstum in Anführungszeichen von nur 13% auf Euro-Basis. Wenn man das währungsadjustiert macht, ist das wesentlich höher, ist es 19,5, was allerdings auch damit zusammenhängt, dass hier Hochinflationsmärkte wie die Türkei und Brasilien eben drin sind. Diese 13% Wachstum, wenn man die nochmal aufsplittet in Lebenwachstum und Schadenunfallwachstum, die zeigen dann ein differenziertes Bild. In Schadenunfall wachsen wir strategiekonform sehr, sehr stark, was auch damit zusammenhängt, dass wir hier Preise an die Inflation eben auch anpassen müssen. Und das, ich sag mal so, ich habe das in meinem Berufsleben auch noch nicht erlebt, aber beispielsweise in der Türkei haben wir in manchen Sparten weit über 100% Preisanpassung, was allerdings bei der Inflation, die wir dort haben, auch notwendig ist. Also sind sehr große Preisanpassungen, in anderen Ländern natürlich adäquate. Und dahinter steht ja die Grundidee, dass die Kunden auch einen Inflationsschutz in ihrer Prämie mitkaufen wollen. Die wollen ja die Schäden inflationsbereinigt ersetzt bekommen und nicht auf dem Inflationsrisiko sitzen bleiben. Und insofern müssen wir hier die Prämien anpassen, um adäquaten Versicherungsschutz eben zu bieten. Während das Schadenunfallgeschäft damit eben stark wächst, Sie sehen das auch in dem zweiten Bulletpunkt auf der Seite, schrumpft das Lebengeschäft und das hat zwei Gründe. Grund eins, wir haben in Italien, fahren wir strategiekonform das Geschäft mit Einmalbeiträgen etwas zurück. Das ist ein De-Risking, was natürlich auch mit dem Spread-Niveaus dort zusammenhängt. Und in Russland haben wir ja glücklicherweise noch vor dem Einmarsch der Russen in der Ukraine unser russisches Lebengeschäft verkaufen können, was sich dann eben hier im Vorjahresvergleich ebenfalls auf der Umsatzseite belastend auswirkt. Kommen wir zu HDI Deutschland. In HDI Deutschland ist die Prämienentwicklung flat. Und hier der differenzierte Blick rein zeigt aber das gleiche Bild wie bei Retail International. Wir wachsen im Schadenunfallgeschäft um 10%, insbesondere im Segment kleine und mittlere Unternehmen, was ja strategieumsetzend eben ist, während wir dagegen im Lebengeschäft wie auch der gesamte deutsche Markt ein rückläufiges Bild verzeichnen. Innerhalb des Lebengeschäftes sind es die Einmalbeiträge, die stark zurückgehen. Und das hängt bei uns natürlich auch damit zusammen, dass wir sehr Bank-Assurance-lastig in unserem Lebengeschäft sind. Und die Banken jetzt die Einlagen wieder mehr schätzen, während sie ja in den Jahren zuvor da eher froh waren, wenn sie die Einlagen bei den Kunden investiert bekommen haben. Wenn wir jetzt auf der nächsten Seite zu den Ergebnissen angucken, da bleibt erstmal die Gesamtüberschrift, dass wir 13% Ergebniswachstum in der Erstversicherung haben, also sogar ein bisschen überproportional zu den 8,6% auf der Gruppenebene. Und wenn wir dann in die Details sehen, dann sehen wir, dass da in der Industrieversicherung 12% und im dritten Quartal und das dritte Quartal trotz 72 oder 73 Millionen Belastung durch Eien sogar einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr haben, Klammer auf, aber im Vorjahr gab es ja auch Stürme. Also insofern hier in der Industrieversicherung haben wir in der Summe ein wirklich gutes Ergebnis. Wir sind da sehr zufrieden mit der Entwicklung, weil die sogenannte Frequenzschadenbelastung sehr ordentlich ist. Und ja, wir haben diese Großschadenbelastung und auch in der Industrieversicherung ist das Großschadenbudget um fast 70 Millionen ausgelastet in den ersten 9 Monaten und trotzdem dieses Ergebnis. Da sind wir eigentlich recht zufrieden mit der Entwicklung. In Retail International haben wir eine sehr stabile Ergebnisbeitragssituation, also 140 Millionen Net Income. Spitzenreiter unter den Primary Insurance Segmenten. Und das, obwohl wir schon einen hohen Inflationsdruck in vielen Märkten haben. Wir sehen aber hier auch, wenn Sie in das Zahlenwerk hinten im Anhang sind, da ja noch ein paar Sachen genauer drin reingehen, dass wir auch Effekte, die mit der Inflation haben, parallel haben, und zwar das Investment Income, weil die Zinsniveaus eben auch steigen und hier das Gesamtportfolio von 2,7 auf 3,2% Investment Performance oder Anlageerfolg gestiegen. Das sieht man, das ist auch ein relativ deutlicher Effekt, den man in den Gewinn- und Verlustzahlen eben sehen. Und insofern guter Ergebnisbeitrag. Bei HDI Deutschland haben wir einen Rückgang der Ergebnisse und das hängt ein bisschen mit einer etwas unglücklichen Rückversicherungspolitik, die wir für das Jahresanfang gemacht haben. Also wir haben Selbstbehalt erhöht und hatten dann auch ein bisschen Pech, dass uns direkt in den, das hatte ich aber schon in dem letzten Quartal erzählt, dass uns dann am Anfang des Jahres die Februarstürme und Ermelinde erwischt haben. Und anders als im Vorjahr, wo das sonst durch den Rückversicherungsschutz gedeckt war, sind diese Schäden komplett im Netto eben drin. Sie sehen das hier, das sind allein 36 Millionen Effekt, die wir hier leider in den Zahlen eben sehen. Und das wird sich auch zum Jahresende nicht ändern. Soweit der Überblick zur Primary Insurance. Wie gesagt, Gesamtfazit 13% Wachstum des Ergebnisses, also sogar besser als das, was wir auf Gesamtgruppenebene haben. Jetzt würde ich Ihnen gerne noch ein bisschen tieferen Einblick in unser Kapitalanlageergebnis geben. Vielleicht die Gesamtüberschrift, die mir wirklich immer sehr, sehr wichtig ist. Es kommt auf zwei, drei Seiten später. Wir halten unsere sehr konservative Anlagestrategie, an der halten wir fest. Jetzt zu den Zahlen. Wir haben einen sehr schönen Anstieg im ordentlichen Ergebnis. Und das liegt aber vor allen Dingen an Inflation-Linkern. Wir haben über 5,5 Milliarden Inflation-Linker in dem Portfolio und haben 371 Millionen Ergebnis daraus gezogen in den ersten 9 Monaten, weil die Inflation so hochgeschossen ist. Jetzt können Sie die Frage aufwerfen, ob wir das mit der Inflation alles so geahnt haben. Ja, die ehrliche Antwort ist, also das Ausmaß an Inflation hatten wir auch nicht in unserer Prognose drin, aber wir halten diese Inflation-Linker ja auch aus Risikomanagement-Überlegungen, weil wir sehr wohl wissen, dass man sich bei der Inflation auch mal verschätzen kann und wir dieses Risiko nicht komplett auf der Bilanz halten wollen. Und deshalb haben wir diese Inflation-Linker im Portfolio. Und jetzt freuen sich auch im Kapitalanlage- und Risikomanagement-Bereich einige, dass sie das Ergebnis gezeigt haben, weil während der Corona-Zeit war der Effekt nämlich umgekehrt. Damals hatten wir deflationäre Tendenzen und die haben underperformed, die Inflation-Linker. Aber wir halten das eben aus Risikomanagement-Überlegungen, weil wir jederzeit stabil eben aufgestellt sein wollen. Was ansonsten bemerkenswert ist in unserem Kapitalanlageergebnis, ist hier mit der Nummer 2 gehighlightet, einen signifikanten Rückgang bei den Realisaten von über 1 Milliarde auf 42 Millionen oder 96%. Und da wirft natürlich die Frage auf, warum. Und der Grund ist relativ einfach, weil die Zinsen gestiegen sind, ist es nicht mehr notwendig, zur ZZR Geld zuzuführen, wie das in den vergangenen Jahren war. Dazu musste man Realisate unter HGB machen. Das brauchen wir nicht mehr und da machen wir es auch nicht mehr. Und insofern ist entsprechend sind die Realisate hier rückläufig. Es sind auch kleinere Abschreibungen rund um Aktien, sind ebenfalls damit drin erhalten. Das will ich hier nicht verschweigen, aber ist nicht besonders hoch. Dann, wenn Sie auf 3 gehen, sehen Sie eine Sache, die Sie bei uns auch noch nicht in den letzten Jahren erlebt haben. Die Assets under Own Management sind geschrumpft um 4%. Wenn wir das relativ zu den Wettbewerbern sehen, ist das eine super gute Zahl, weil wir nämlich einerseits den Rückgang der Marktwerte durch die Zinsen haben, die auch die Wettbewerber haben, aber wir haben sehr, sehr durch unser Wachstum sehr, sehr starkes Asset-Inflow und deshalb nur 4% Minus, was ein super gutes Ergebnis ist. Und dann als unter 4 noch der Hinweis auf die Gesamtkapitalanlageverzinsung bei 2,5%. Wir nähern uns dem, was wir auch in unserer Guidance eben gesagt haben. Also insofern keine Überraschung für ein konservativ aufgestelltes Portfolio. Auf der nächsten Seite sehen Sie die beschriebene Struktur unserer konservativ aufgestellten Kapitalanlagen. Ich glaube, das ist selbstsprechend. Vielleicht ein Punkt noch so zum Währungssplit. Wir haben hier, und das ist vielleicht auch für Sie interessant bei der Beschreibung unserer Gruppe insgesamt, wir haben einen Währungssplit, dass wir 41% der Kapitalanlagen nicht mehr im Euro haben, aber noch 59% im Euro. Und das, obwohl wir dieses riesen Lebensversicherungsbuch in Deutschland haben, das ist schon der erste Punkt. Aber der zweite Punkt, den sieht man bei uns in den Prämien. Wir haben im ersten 9 Monaten erstmals in der Thalers-Geschichte hat der US-Dollar den Euro als stärkste Währung abgelöst. Also 33% unserer Prämien sind, oder 32% sind US-Dollar nominiert und um die 30% Euro dominiert. Also insofern sehen Sie einen Swing, der sich zeitlich versetzt, das dauert einige Zeit, dann auch in den Kapitalanlagen widerspiegeln wird, wo dann der Dollar immer stärker wird. Kommen wir unter dem Kapitel 4 zu der Kapitalsituation. Und hier gibt es 2 Möglichkeiten, das Kapital anzusehen. Einerseits nach IFRS und andererseits nach Solvency. Unter IFRS sehen Sie jetzt hier einen starken Rückgang nach IFRS 4. Aber ich habe ja mehrfach auf den Accounting Mismatch hingeschrieben. Ich halte das nicht für besonders ausdrucksstark. Warum? Weil eben dieser Accounting Mismatch drinnen ist. Sie sehen das gleich in den Charts zu Solvency II, aber ich möchte Ihnen auch noch so ein bisschen Daumengefühl geben. Also unter IFRS 17.9, also dem neuen Rechnungslegungsstandard, wird das Eigenkapital zum 30. September 2022 größer sein als das zum 30. Juni 2022 und signifikant größer. Also insofern stellen Sie sich auf höhere Zahlen bitte ein, die wir dann berichten werden, wenn wir dann über IFRS 17.9 bestellen. Und diese Zahlen sind wesentlich sachgerechter. Ein Hinweis auf dieses wesentlich sachgerechter gibt die nächste Seite, die Solvency II-Betrachtung. Hier sehen Sie, dass unsere Solvency Ratio mit 211% konstant ist auf dem Level des Vorquartals. Und das trotz der ganzen Schadenbelastungen, die wir im 3. Quartal mit dem Hurricane Ian hatten. Das ist also reflektiert die starke Resilienz, die unsere Gruppe eben hat. Kommen wir abschließend zum Outlook. Ich habe ja schon beschrieben, nach 18,5% Wachstum. In den ersten 9 Monaten ist es keine Überraschung, dass wir unsere Wachstumsguidance nach oben anheben. Wir sagen jetzt, dass wir über 50 Milliarden Euro Prämie zum Jahresende erwarten und ein währungsbereinigtes Wachstum, das ist nicht gleich diesen 18,5, von über mindestens 10% eben erwarten. Ja, und das ist sicherlich ein sehr, sehr guter Wert, auch im Quervergleich zu unseren Wettbewerbern. Das Kapitalanlageergebnis wird um die 2,5% erwartet. Da können noch ein bisschen Schwankungen reinkommen im Zusammenhang mit der geplanten gemeinsamen Transaktion von Hannover Rück und Münchner Rück. Das Gruppen-Net-Income wird zwischen 1,50 Milliarden und 1,150 Milliarden liegen. Wir erwarten damit einen Return on Equity von über 10%. Und ja, die Dividendenpolitik, das haben wir uns ja für den Kapitalmarkttag vorgenommen, dass wir dort dann ein bisschen noch mehr dazu sagen werden. Aber wir haben ja schon gesagt, die zu erwartenden Dividenden sind stabil oder steigend und dabei sollte man steigend unterstreichen, ja, so um hier auch den Ausblick zu geben. Alles zusammengefasst sehen wir sehr zuversichtlich dem Jahresendergebnis entgegen. Und wenn Sie mich fragen, woher kommt diese große Zuversicht, dann kommt die daraus, dass wir im Rückversicherungsmarkt und Industrieversicherungsmarkt das stärkste Wachstum sehen. Und das ist in Märkten, wo die Märkte gerade hart sind, also wo gute Preise erzielt werden, um Geld zu verdienen. Und jetzt kann man ja fragen, diese ganzen Preissteigerungen, zum Beispiel in der Rückversicherung, in der Industrieversicherung, wie lange machen das die Kunden mit? Ja, es ist halt so, dass durch den Klimawandel der Schutzbedarf steigt, ja, und man Werte zu versichern hat. Und dieses Wissen setzt sich eben auch bei unseren Kunden durch. Und insofern sind hier in diesen beiden Märkten, weil auch das Kapital knapp sind, sehen wir gute Ertragsaussichten nach vorne. Soweit einfach mal den Überblick, den ich Ihnen hier geben wollte. Und ich stehe Ihnen jetzt gerne für Fragen zur Verfügung.